Ich würde gerne in einem Thema fortfahren. Es geht um Aufbruch in Veränderung. Ja, herausfordernd ein bisschen, trotzdem richtig schön. Also, ihr erinnert euch, alte Spuren verlassen. Ne? Man geht so gern immer den gleichen Trott. Man steht morgens auf, geht zur Arbeit, kommt abends zurück. Routine, 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 Sicherheit, alles gut. Man legt sich abends hin, toll. Ja, aber das wollen wir ja nicht. Das ist nicht das Leben mit Jesus. Und heute geht es wieder ein bisschen weiter, Aufbruch. Also bevor sich jemand aufmacht, ein neues Feld zu entdecken, ein neues Gebiet zu erobern, einen neuen Job anzugehen oder den Wohnort zu wechseln oder eine Weiterbildung, ne, oder ein Sozialprojekt zu starten, bevor er das macht, muss er etwas haben, nämlich ein Bild in seinem Inneren. Er muss wissen oder er muss eine Sehnsucht haben und wissen, es lohnt sich, da zu investieren, ein Risiko zu gehen. Er ist dann bereit, auf vieles zu verzichten, einfach um das nächste Ziel zu erreichen, wovon er träumt. Wenn man das Bild nicht hat, wird man niemals oder so gut wie gar nicht eine Spur verlassen, die einem so gewohnt und gut und angenehm scheint. Zum Beispiel, ich habe einen Bericht gesehen von einer Landwirtin, da waren so mehrere Bauernhöfe, wurden vorgestellt und so weiter, Rahmenprogramm, egal. Aber sie sagte, sie haben ihren Landwirtschaft umgestellt von Massenhaltung auf biologische, umweltschonende Tierhaltung. Wie heißt das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten die Tiere in ihrem normalen Umfeld leben können. Ja? So, und das war ein Bauernhof, der hatte Kühe, Milchkühe und Kälber. Das war so Schwerpunkt. Und dann, als sie alles umgebaut haben, von Massenhaltung auf normale grüne Wiese, sagt die Bäuerin, der erste Moment, wo sie die Tür des Stalles aufgemacht haben und die Kälber und Kühe standen vor der Weite, wo sie eigentlich hingehören, und die gucken und total unsicher und trauen sich nicht mal rauszugehen in ihre angestammte normales Umfeld. Sie waren ein bisschen, kenne ich nicht. Ich kenne nur den Stall. Und so die ersten Schritte auf die Wiese und die ersten Sprünge wie Mastkälber und, ne, und dann, wo die dann raus sind, realisiert haben, boah, grünes Gras, der Wind, die Luft und das Ganze. Und dann sagt die Bäuerin, wo sie gesehen hat, wie die Kühe so herumhüpfen, ne, und die Mastkälber hüpfen, das hat sich gelohnt, diese Erfahrung zu machen und diesen Aufwand zu betreiben, um den Hof umzugestalten, ja, und es tiergerecht zu halten. Versteht ihr? Sie hatte ein Bild und dann kam das Ergebnis. Und so brauchen wir auch, bevor wir losgehen und uns verändern wollen, ein Bild, eine Vision, ein Ich weiß, was auf mich zukommt. Schaut, in Matthäus Kapitel 13 werden auch solche Bilder angewandt. Ist ganz, ganz spannend. Und ich glaube auch, dass in deinem Menschen, in deinem Leben Menschen sind, in deinem Umfeld, die das auch erfahren haben. Also ich muss über meinen Schwager staunen. Der war Tischler, musste umschulen, weil sein Rücken kaputt ist und im Moment geht er wirtschaftlich ab wie so eine Rakete. Ich denke, alter Schwede, er hatte auch eine Vision, ein Bild und hat gesagt, ich riskiere alles. Und er hat viel riskiert. Und jetzt schaue ich, wir reden und er erzählt mir Dinge, wo ich denke, wow, Wahnsinn, er hatte eine Vision und es hat sich für ihn gelohnt. Und so glaube ich auch für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, wenn wir keine Vision haben, werden wir nicht aus der Spur raustreten. Ja, es wird keine Veränderung stattfinden. Also in Matthäus Kapitel 13, zwei Bilder können wir uns ja anschauen. Vers 45, ja, steht Folgendes. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte diese Perle. Frage 1 an uns. Himmelreich, was verbinden wir damit? Sehen wir die Kostbarkeit des Himmelreiches? Ja? Und was würde ich dafür tun, um Himmelreich, wie das in der Bibel beschrieben wird, auch greifbar für mich zu machen? Es hat einen Preis, ein Invest und auch ein Risiko manchmal. Und der Perlenhändler hat alles auf eine Karte gesetzt. Dann können wir weiterschauen in Vers 44, gleiches Kapitel. Da steht, das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder. Ich finde es witzig, hat ihn wieder verbuddelt. Er wollte ehrlich bleiben. Ja? Also, genau. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Krass, oder? Zwischenzeitlich hätte auch jemand anders das Feld erwerben können. Hm? Er ist Risiko gegangen und hat ein Ergebnis eingefahren. Ich glaube ganz fest, wir brauchen eine Offenbarung, auch für uns als Gemeinde. Es geht auch ein bisschen um Umstrukturierung heute. Als Gemeinde, bevor wir investieren, bevor wir bereit sind, uns zu verändern. Der Fußballer Ronaldo, kennt ihr noch jemand? Ist jemand noch so jung oder alt? Okay. Hast du dir schon mal sein Leben angeguckt? Sein Leben, was so in der Öffentlichkeit nicht sichtbar ist. Er war leidenschaftlicher Fußballer, hat ganz viele Auszeichnungen eingeheimst, Fußballer des Jahres und so weiter. Weltfußballer, keine Ahnung was noch. Was aber die wenigsten wissen, er hat sein Leben komplett diszipliniert. Er hatte seine Schlafrhythmen am Tag, er hatte seine Gesundheitsanwendung, seine Nahrungsanwendung. Er hatte ein ganz klar dekliniertes Zeitablauf mit Nahrung, mit Essen, mit Schlafen, mit Ausruhen, mit Training. Der Erfolg hat ihm recht gegeben. Er hat investiert in sein Zeitmanagement. Stehen wir? Wir brauchen eine Vision. Und in unserer Gemeinde gibt es auch Menschen, die sind ganz erstaunlich. Sie investieren in etwas, um Gottes Reich oder diesen Himmel näher zu erleben, mehr zu erfahren. Sie investieren, indem sie ihr Zeitmanagement ändern. Sie gehen bei und sagen, ich schlafe nachts eine Stunde weniger oder mehr, ja, eine Stunde und mehr, um mehr von Gottes Reich haben zu können. Sie stehen auf, stellen sich einen Wecker um 1 und 2 oder was auch immer, verbringen intensive Zeit mit Gott, wollen mehr. Warum? Sie haben eine Vision. Sie haben etwas erkannt. Da ist etwas, ich kann es erreichen. Und der Weg dahin ist für sie diese eine Zeit mehr in der Intimität mit Gott. Interessant? Und ich weiß, sie werden mehr erfahren. Heute haben wir gehört, dieses Loben führt nach oben. Genauso kann man sagen, mehr Gebet, mehr Intimität, mehr Gottes Kraft. Ganz einfach. Wir brauchen eine Vision und dann werden wir aufbrechen. Okay. Zum Verständnis und damit wir verstehen, worum es geht, ja, wie wir jetzt als Gemeinde sind oder wenn wir aufbrechen wollen, wir wollen unsere Gemeinde verändern. Wir wollen hin zu einer Gemeinde, die, wo jeder Einzelne intensiv lebt, wie Gott uns beauftragt hat, dass wir leben sollen. Ja? Und dazu braucht es ein Bild, eine Veränderung. Und dazu wollen wir uns heute, und es geht um Kleingruppen auch, ganz stark. Heute braucht es dann dafür 3 Dinge, die wir uns anschauen wollen. Also, wie sind wir jetzt als Gemeinde in der Gemeindestruktur aufgestellt und was sagt die Bibel dazu? Ja, das schauen wir uns nur oberflächlich an. Es ist wirklich von der Zeit her nur oberflächlich, aber ich möchte es trotzdem ankratzen. Was sagt die Bibel dazu? Das zweite ist, haben wir den Mut, die Vision Gottes für uns als Gemeinde auch anzunehmen? Haben wir den Mut, so zu träumen, wie Gott geträumt hat? Und in den Größenordnungen zu denken, wie Gott eigentlich über Gemeinde denkt? Und das dritte ist das Erkennen, Gott hat seinen Beistand denen zugesichert, die seiner Vision von seiner Gemeindestruktur folgen. Er hat eine Verheißung ausgesprochen, eine Zusage getätigt. Und wir wollen einfach damit anfangen, ja? Erkennen, dass Gott immer mit uns ist. Also, grundlegend. Wir leben ja in einer Zeit der Gnade. Jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist Gnadenzeit. Ist uns das bewusst? Weiß ich nicht. Es gibt ja solche Gerüchte, wo, die Zornschalen haben angefangen, nicht wahr? Wir sind in der Endphase des 7-jährigen Trübsals und was für Theorien es alles gibt. Ja, Gott ist schon dabei zu strafen. Leute, das stimmt alles nicht. Wollen wir vorher geklärt haben, bevor wir weitergehen. Stimmt alles nicht. Alles Böse, was jetzt stattfindet, alle Kriege, alle finanziellen, wirtschaftlichen Krisen, all das ist nicht Gott gewollt. Es ist nicht Gottes Strafgericht im Moment. Noch nicht. Und das werden wir gleich lesen. Und Gott sagt in dieses Chaos hinein, dass er streckt seine Hand aus und hilft jedem heraus. Es ist Gnade. Und es liegt an uns, diese Hand anzunehmen. Also Gott, wir leben in einer Zeit, in der Gott nicht verurteilt, auch wenn Krieg vor der Haustür steht. Wir wissen nicht, was jetzt passieren wird, nicht wahr? Wie es da im Osten weitergeht, wissen wir nicht. Wir wissen viele Dinge nicht. Und trotzdem ist das Frieden. Es ist eine Gnadenzeit. Es ist kein Frieden, aber es ist Gnadenzeit. Also schaut, was Jesus sagt. Und er ist da so klar. Und das muss für uns einfach klar sein, auch als Gemeinde. In Johannes 12, 44 bis 50 steht Folgendes. Jesus rief laut: Wer an mich glaubt, der glaubt eigentlich nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer hört, was ich sage und sich danach richtet, den verurteile ich nicht. Wir leben in einer Zeit, wo Gott nicht verurteilt. Wer mich verachtet und nicht annimmt, was ich sage, hat seinen Richter schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Es kommt noch ein Tag. Ja? Und wir leben nicht in jenem letzten Tag, wir leben jetzt im Hier in der Gnade. Anschließend wird Gott die Ignoranz, wie wir mit Jesus umgegangen sind, anschließend wird Gott seinen Zorn ausgießen. Und ihr Lieben, ich glaube, wenn Gott zornig wird, dann ist das anders. Das wird völlig anders sein, wie das, was wir jetzt erfahren. Gottes Zorn stelle ich mir anders vor. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Wenn er zornig wird, ich weiß nicht, was dann passiert. Dann wird die Luft brennen. Und sie wird anders brennen, wie sie jetzt brennt. Ja? Aber es ist noch nicht so weit. Es ist Gnade. Und dann heißt es weiter, denn ich habe ja nicht aus eigener Vollmacht gesprochen, sondern aus der Vollmacht meines Vaters. Er hat mich gesandt und mich beauftragt, was ich sagen soll und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag das ewige Leben bringt. Ich gebe euch also genau das weiter, was mir der Vater Gott gesagt hat. Also, inwieweit ist dieser Auftrag Jesu in mir zu einer Vision geworden? Das Weitersagen von dem, was Gott Jesus beauftragt hat zu tun. Inwieweit lebt das in mir? Und inwieweit lebt das in uns als Gemeinde? Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das Zweite, Gott hat Verheißung an seinen Auftrag geknüpft. Und das ist jetzt Wiederholung. Darüber habe ich schon einmal geredet. Und diese Verheißung sind drei Schlüsselworte in dieser Verheißung. Einmal sagt er, geht hin. Er sagt wirklich, geht hin. Das hat Jesus gesagt, geht hin. Und wenn man sich dann die Jünger anguckt, die 12 Apostel, gibt eine Zusammenfassung, wie ihr Leben war, wie sie gestorben sind. Sie sind alle hingegangen und sie haben Dinge bewegt. Für uns gilt es, geht hin. Und dann steht da etwas und dann sagt er, und, das Verbindungswort, und, ich versichere euch. Wenn wir gehen, dann haben wir die Versicherung dabei, in der Tasche. Wir haben eine Versicherung. Und Jesus versichert, ich bin immer treu. Meine Zusagen sind fest. Er ist immer bei mir und wir werden in der Aktion wissen, was gerade zu tun ist. Aber solange wir nicht hingehen, werden wir nicht wissen, was zu tun ist. Natürlich beten wir vorher, natürlich suchen wir ihn persönlich, haben Austausch. Aber wenn wir nicht tun, wird nichts passieren. Gottes Reich wird dann nicht gebaut werden können. Matthäus 28, 18 bis 20 sagt Jesus ganz klar. Da trat Jesus auf uns zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Also, der Auftrag, wenn du fragst, Gott, was ist mein Auftrag? Soll ich nach Indien? Weiß ich nicht. Der Auftrag ist eindeutig. Geht hin, lasst uns gehen und tun. Und das Evangelium weiterpredigen. Und dann kommt Gottes Beistand. Dann ist er da. Und wenn wir das werden wir erfahren können, wenn wir tun, was er uns beauftragt hat zu tun. Das zweite ist, haben wir den Mut, Gottes Vision auch zu träumen, für uns als Gemeinde und persönlich. Kennst du die Aussage über Gemeinde? Viele sagen, ja, große Gemeinde, das ist auch nichts für mich, das ist so unpersönlich. Man ist so verloren da drin, man kennt sich nicht mehr. Ja, ich komme da rein und weiß nicht, wer ich bin und wer denn mein Nächster ist und solche Dinge. Eine kleine Gemeinde ist so viel, viel besser. Eine kleine Gemeinde, geistlich qualitativ besser. Kennst du das vielleicht schon? Es ist viel besser, wir sind so geistlich tief drin, wie ganz viel an Leute zu haben, die vielleicht scheinbar nach meinem Urteil nicht ganz geistlich unterwegs ist. Ja, und diese Aussagen sind einfach nicht Gottes Gedanken. Gottes Gedanken für uns sind genau andersrum für seine Gemeinde. In der Bibel, wenn du liest, wird ganz, ganz viel gezählt, im Alten Testament besonders. Ganz viel. Volk Israel wird gezählt. Ich war erstaunt, wo ich das gelesen habe, in dem Bewusstsein. Und je größer der Stamm war, umso gesegneter war der Stamm. Dann denke ich mir, Alter, je größer eine Gemeinde ist, umso größer ist sie doch eigentlich, umso mehr ist sie gesegnet, oder? Glaube ich zumindest. Und da wird ganz, ganz viel gezählt. Was aber interessant ist, Menschen, die gezählt haben aus Arroganz, die hat Gott bestraft. Gott tut Menschen hinzu, das will er auch, das ist seine Vision. Mehr Menschen für Jesus. Und das Zweite, was interessant ist bei der Zählung immer, wenn es darum ging, gegen einen Feind anzustehen, ja, so wie bei Gideon zum Beispiel, was hat er gemacht? Gideon hat eine ganze Armee zusammengeführt, der Feind war noch viel zigmal größer. Gideon war einer aus dem kleinsten Stamm, ein unbedeutender Stamm, und er sagt, Gott, wer bin ich denn schon? Ich, Gideon, keiner kennt mich. Und Gott sagt, genau dich brauche ich. Und Gott hat hier gezeigt, dass er seine, wenn jemand geht und tut, dass er dann dabei ist. Und seine Verheißungen haben Realität und Tatsache. Und Gott wirkt dann. Und bei Zählung, wo es dann darum geht, kleine Menge gegen großen Feind, das ist auch wieder Gottes Strategie. Sehr interessant, oder? Gottes Vision ist, viele Menschen für sein Reich mit einer ganz kleinen Kraft den Feind besiegen, weil er auf unserer Seite ist. Also, wenn wir uns aufmachen, wenn du dich im Alltag aufmachst und hast Angst, denk an Gideon. Denk daran, dass Gott genau das liebt, wo du glaubst, ich kann nicht, dann ist Gott groß in dir, in uns. Okay? Also, Gottes Vision für Gemeinde ist Mengen, eine große Menge an Zahl. Jetzt, trotzdem wird es dann ja unpersönlich, oder? Große Menge, Riesenkirche, kommst rein, denkst, oh, wir waren in den USA ein ganzes Jahr in einer Riesenkirche, das war richtig schön. War richtig schön. Da ist viel Potenzial, aber gleichzeitig waren wir nicht verloren, weil, und das schauen wir uns gleich an, wir wollen auch als Oase nämlich in diese Richtung gehen, in die Kleingruppenstruktur, eine Gemeinde sein, wo jeder in einer Kleingruppe aktiv dabei ist. Kleingruppe als Gemeinde gesehen, Kleingruppe, wo der fünffältige Dienst gelebt wird, Kleingruppe, wo trainiert wird, Kleingruppe, wo für die kirchenfernen Menschen als erster Anlaufpunkt, dann bist du nicht verloren, da bist du ganz persönlich, auf einer persönlichen Ebene. Man ist da füreinander da, man geht miteinander den Weg. Und diese Struktur war auch total in der Bibel verankert. Wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, 46. Also, denkt dran, Gott will viele Menschen erreichen, ganz, ganz, ganz viele, auch durch uns. Gleichzeitig denkt er total persönlich. Und da steht, Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Also, viele, viele Menschen verteilt auf ganz viele Plätze und immer persönlich unterwegs, miteinander in einer Gruppe, füreinander da. Ist das nicht stark? Und am Sonntag gab es eine Mega-Church, ein Mega-Treffen. Da gab es das genauso wie auch hier bei uns. Und Gott liebt große Auftritte, glaube ich. Mich überzeugt von. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 5, 12 und bis 14 zum Beispiel. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk eine Menge erstaunlicher Zeichen und Wunder. Die Gläubigen waren eines Sinnes und trafen sich regelmäßig in der Säulenhalle, die man Salomo-Halle nannte. Das Volk sprach voller Hochachtung von ihnen, aber niemand wagte, ihnen zu nahe zu treten. Umso mehr Menschen an den Herrn glaubten, kamen dazu Scharen von Männern und Frauen. Also sie trafen sich regelmäßig in der Säulenhalle. Die Säulenhalle muss wohl ein großes Ding gewesen sein, oder? Mitten in der City, bekannt. Sichtbar, für alle sichtbar. Gott denkt groß. Naja, können wir vielleicht denken, das waren die Apostel, die besonderen Menschen, die besonders Begabten, die besonders Ausgesuchten, die besonders Gesegneten, von Gott besonders Geliebten, das waren die Ersten. Gibt es die Theorie? Möglich, vielleicht denken wir so, aber ich hoffe nicht. Weißt du warum? Apostel heißt in Neudeutsch nichts anderes wie der Gesandte. Ja? Und die Apostel waren gesandt, sie waren gehorsam, sind gegangen. Du und ich sind Gesandte. Wir haben genau dieselbe Aufgabe wie die Apostel damals. Und was geht einher? Genau dieselbe Salbung. Haben wir nicht denselben Heiligen Geist wie die Apostel von damals? Kein Amen, doch ein Amen. Aber wir trauen uns nicht, oder? Weil wir uns nicht dessen bewusst sind, wer wir in Jesus sind. Du bist ein Apostel, ich bin Apostel. Im Auftrag Jesu ausgesandt zu gehen und zu tun. Und die apostolische Salbung liegt auf mir. Die apostolische Autorität liegt auf dir. Empfangen durch Jesus. Mit dem Heiligen Geist bekräftigt. Als Jesus entrückt war, gegangen ist, da waren die Apostel auch versteckt, zurückgezogen. Einige gingen sogar in ihre alten Berufe zurück. Aber die gehorsam waren und die gehört haben, was Jesus gesagt hat. Jesus sagte nämlich, geht hin nach Jerusalem, wartet. Haben sie gemacht. Sie haben die Taufe des Heiligen Geistes bekommen. Ne? Und dann wussten sie genau, was zu tun ist. Und so geht es uns, wenn wir gehorsam sind und tun. Und das ist wirklich tun. Das ist echt tun. Das ist das Geheimnis des Ganzen. Wenn wir nicht tun, können wir auch nichts erfahren. Und der Heilige Geist kann auch nichts tun. Wie auch. Wenn ich mich nicht traue, dann ist er gezwungen, in mir ruhig zu sein. Schüchtern. Ich bin von Natur aus schüchtern. Könnt ihr mir glauben? Ja. Ich bin eher schüchtern. Lass uns den dritten Punkt noch anschauen. Also, du und ich sind ein Apostel. Ja? Du bist gesandt. Du bist beauftragt, genau das zu tun und Größeres, was die Apostel damals gemacht haben. Lass uns das tun. Und in der Kleingruppe dann lernen und austauschen. Hey, wie geht's uns dabei? Das ist so interessant. Okay, das Dritte, ein Punkt noch. Kleingruppe. Kleingruppengemeinde versus traditionelle Gemeinde. Lass uns das mal anschauen, weil ich glaube, wir als Gemeinde müssen uns auch ein bisschen hinterfragen. Ist wirklich alles, was wir machen, die Struktur, die wir leben, okay, förderlich, um Gottes Auftrag auszuführen oder nicht? Müssen wir vielleicht Dinge verändern? Wir gucken da so ein bisschen drüber. Frühe Kirche, das ist eine Tabelle. Machst du das bitte an? Ich nehme uns da einfach mit hinein, das sind nur Anrisse, ja? Und wir können nachher selber nachdenken, hey, wo wir sind, wie wir gerade stehen. Einmal auf der linken Seite die frühe Kirche, genau, und auf der rechten Seite wir, die traditionelle Gemeinde, die durch Kultur geprägt wurde. Also, früher war das aufgebaut auf ungezwungenen Beziehungen, heute rituell förmliche Gottesdienste, ja? Verteilt auf alle Wohnungen. Heute zentriert auf ein Kirchengebäude. Früher war alles geistlich, auch Berufe und alles, was mit dem Leben zu tun hatte, war geistlich. Und heute wird stark getrennt zwischen geistlichen und weltlichen Bereichen. Alle Gläubigen haben mitgearbeitet, heute speziell ausgebildete Geistliche. Oder Klerus und Laie, ne? So die Trennung. Und manchmal ist das echt stark fühlbar, diese Trennung. Das ist einfach nicht gut. Oder Wachstum durch Multiplikation, früher persönliche Jüngerschaft. Heute Wachstum durch Addition, Kindertaufe oder religiöse Rituale und du wirst reingeboren in die Kirche und glaubst ja, ich bin gerettet. Ja, das ist ein allgemeiner Überblick, diese Tabelle. Dann alle hatten alles gemeinsam und heute ist ganz stark Individualismus getrennt. Ich habe meins, du hast deins. Ich guck mal, ob ich dir was abgebe, damit es dir besser geht. Ich guck mal. Früher hatten die Christen wirklich wenig Not, weil sie alles geteilt haben. Sie waren füreinander da. Flexibel, beweglich, dynamisch früher, oder? Kleingruppe, sie bewegt sich anders. Und heute so diese normale, traditionelle Gemeinde, unflexibel, langsam, statisch, man muss vieles durchdenken. Der katholische Papst sagte mal Folgendes: Bevor ich etwas entscheide und es ausspreche, muss ich überlegen, was meine Entscheidung in 400 Jahren bewirken wird. Ja? So unbeweglich kann Kirche werden. Ja, nur als Beispiel. Die frühe Reform war sternförmig, alle mit allen verbunden. Ja, und alle waren auf alle ausgerichtet. Man hat sich gesehen. Heute ist das eher fächerförmig. Es wird so auf die leitende Person ausgerichtet. Also, früher war die Kirche war Bewegung, heute ist das häufig wie so ein Denkmal. Früher Organismus, und Organismus ist lebendig. Heute Organisation, da muss man vieles organisieren. Kleingruppe, Gemeinde, Eventgemeinde heute. Ja. Heißt jetzt nicht, dass wir unsere Gemeinde abschaffen, überhaupt nicht. Wo besser kann man zusammenkommen wie am Sonntag mit allem Mann Gott feiern und ihn anbeten? Aber im Alltag, da geht es in die persönliche Beziehung hinein, in die Kleingruppe, wo wir miteinander gehen, einander motivieren, einander fragen, Gott, was ist dran? Und darauf ausgerichtet sind, seinen Willen zu tun. Und sein Wille ist einfach und klar, geht hin, predigt das Evangelium. Seht zu, dass viele Menschen die Chance bekommen, gerettet zu werden. Ja, das ist für mich ja auch. Alex, sieh zu. Sieh zu. Und es ist nicht immer schön, Abfuhr zu erfahren, eine Enttäuschung zu erleben. Sag, Mann, ey. Oh, weißt du? Und trotzdem sind wir herausgefordert. Vielleicht ein Beispiel, was auch zu überlegen ist, ob unsere Strukturen der Gemeinde wirklich toll sind. Schau mal, die Kinderstunde, wie wir sie kennen, ja, war früher in der Urgemeinde nicht da. Kinder-Jugendarbeit, wie wir sie heute machen, war früher nicht da. Früher war alles wirklich, alles war auf Jüngerschaft ausgelegt. Das war ganz normal. Das war wie so eine DNA. Man kannte das nicht anders. Über die Jahre hat sich das geändert. Die Gemeinde wurde ja wie so ein Denkmal oder wie wir das gerade gelesen haben. Hat man aber trotzdem etwas gesehen. Viele, viele Kinder wurden zu Analphabeten, weil sie keine Chance auf Bildung hatten. Bildung musste bezahlt werden, Bildung war teuer. Und im 18. Jahrhundert, meine ich, war das so, dass die Kirche das auch gesehen hat und hat gesagt, okay, wir müssen gegensteuern. Und der Gedanke des Gegensteuerns war nicht, dass man eine Kinderkirche später hat, sondern man hat gesagt, wir wollen was Gutes tun und den Kindern Bildung ermöglichen. Also hat man die Kids eingesammelt, abgeholt, man hat ihnen das ABC beigebracht und dann gesagt, wow, man kann ja alles verbinden, oder? Also hat man angefangen, Bibel zu lesen, ihnen Gottes Wort nahezubringen. Und daraus entstand Kinderdienst. Wir leben aber jetzt hier in unserer Zeit. Und ich glaube, wir müssen uns hinterfragen. Jüngerschaft, ist das nur in der Erwachsenenbewegung oder ist es auch bei den Kindern normalerweise so, dass die Kinder das auch können und sollen? Oder in unserer Jugendarbeit, dass Kinder auch Jüngerschaft leben, hingehen und dass Jugend zu Jesus führt, Erwachsene zu Jesus führen, eben dem ich begegne. Ja, müssen wir da vielleicht umdenken, umstrukturieren? Wir als Älteste wollen da hingehen. Wie das genau aussehen wird, wissen wir selber noch nicht. Das ist spannend. Aber das wollen wir erfahren. Wir wollen eine Gemeinde sein, wie Gott sie gepflanzt hat, wie er sie von Anfang an gewollt hat. Eine Geschichte noch und dann kommen wir zum Ende. Total faszinierend. In Johannes zeigt uns Jesus in dieser Geschichte, wie der Klerikalismus mit dem normalen Christen oder Gläubigen umgeht. Ich habe diese Geschichte aus dem Blickwinkel gelesen und dachte, wow. Also Johannes Kapitel 9 sagt Jesus Folgendes, Kapitel 9, Vers 4. Wir müssen den Auftrag von dem, was er mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Und dann passiert Folgendes. Kommt ein Blinder auf Jesus zu und sagt, hey, Jesus, heile mich, ein Blinder. Und Jesus schmiert ihm Brei auf die Augen, schickt ihn dann zum Tempel, zu diesem See. Der See heißt wie hießen ja sie nochmal? Bethesda, ah nee, Shiloah, Siloa, und Siloa bedeutet Gesandter. Da dachte ich, ah, Gesandter. Was für ein symbolisches, was für ein Zeichen für uns. Wir sind Gesandte. So, und dieser wird dann sehend, der Blinde, und läuft durch die Gegend, weiß gar nicht, wen geheilt hat eigentlich. Der kennt den Mann ja nicht, er hat ihn nicht gesehen. Und das war am Sabbat. War das am Sabbat? Ich meine wohl. Wer kommt sofort auf den Plan? Der Klerikalismus, die Hohepriester. Ey, wer hat gefrevelt? Wer hat dich geheilt? Wieso siehst du? Wer ist schuld an deinem, dass du geheilt wurdest? Und dann sagt er, nee, keine Ahnung, wer das war, weiß ich doch nicht, Mann. Wie, weißt du nicht? Da sind sie zu den Eltern hin, ey, ist das euer Kind? Ja, wie ist er gesund geworden? Ja, sie wussten das natürlich, sie haben es gesehen. Ja, dann verrat uns das. Nee, das machen wir nicht, frag ihn doch selbst. Sie hatten Angst, aus der Gesellschaft rausgeschmissen zu werden, ne? Und dann gehen sie wieder hin und schimpfen und sagten die, ja, Jesus, wie? Jesus, der Sünder, der hat kein Recht, sowas zu tun. Der hat keine Autorität, das darf er nicht. Versteht ihr? Klerikalismus, die da oben und die da unten, das ist überhaupt nicht Gottes Auftrag gewesen. Und dann sagt Jesus nach der ganzen Geschichte in Vers 39, an mir müssen die Geister sich scheiden. Martin, magst du nach vorne kommen? Heute gibt es auch etwas zu tun. Genau, kannst ja schon mal ein bisschen. Genau, Jesus sagt Folgendes, nachdem das alles so durchlebt wurde mit dem Blinden. An mir müssen die Geister sich scheiden, sagt Jesus. Ich bin in die Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Ich würde ja mit zwei Fragen heute einfach beenden. Also die erste Frage ist einfach, wie stark bin ich in so einer Tradition gefangen, wie wir sie bis jetzt kennen? Ich war es früher auch. Irgendwann bin ich da raus und habe es versucht, da rauszukommen. Es war nicht einfach. In der Tradition, ich gehe in der Woche meine Rhythmen im Gottesdienst durch, tue meine Dienste, gehe Sonntag und mache am Sonntag meine Dienste da, ne, habe alles gut abgearbeitet, habe ein gutes Gefühl, gutes Gewissen. Die erste Frage lautet, wie gemütlich haben wir es uns gemacht in dieser Tradition? Ist das wirklich Gott gewollt, so zu leben? Ich glaube, wenn das so ist, dann haben wir nicht wirklich das Geheimnis des Himmels ergriffen oder erfahren, oder es ist uns nicht wirklich bewusst. Ja? Dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Geist Gottes nicht wirklich in mir zur Freiheit gekommen ist, weil ich in dieser Tradition, in diesem normalen Ablauf, mich wohlfühle. Das Leben der Jünger sah anders aus und das Jünger der Gemeinde sah anders aus früher. Mit zunehmender geistlicher Erkenntnis muss auch meine Leidenschaft für Gottes Reich eigentlich wachsen. Und daher die erste Frage, wie geht es mir persönlich mit meinem rituellen christlichen Tradition? Ja? Und die zweite Frage ist, merken wir in unserem Leben, dass sich der Geist scheidet? Das, was Jesus ausgesprochen hat. Wenn wir irgendwo sind, merken wir einen Unterschied durch unsere Gegenwart, durch das, wie wir auftreten, durch das, was um uns passiert. Merken wir etwas? Also ich kann schon sagen, dass es unserer Familie merkbar ist, der geistliche Unterschied. Geister scheiden sich. Ist das an uns merkbar, an dir, an mir? Das ist die zweite Frage. Ist der Geist lebendig? Ich würde gerne, dass wir uns eine Zeit nehmen, darüber nachdenken. Und wenn du willst und sagst, Gott, ich will einen Unterschied machen, ich will echt einen Unterschied machen, dann lade ich dich ein, einfach einen Schritt zu gehen nach vorne. Und zwar nicht einfach nur, ja, ich mache es hier, weil es alle sehen vielleicht, sondern ich mache es, Gott, weil du mich siehst. Ich will lebendig sein. Ich will lebendig sein. Ich will mich trauen. Ich will diesen Schritt gehen. Ich will einen Unterschied machen. Ich will, dass durch mein Leben sich die Geister scheiden, dass es sichtbar ist. Ja? Könnt ihr das nachvollziehen? Ich weiß nicht, wohin uns das führen wird, auch als Gemeinde. Es wird Veränderung stattfinden, aber wie schnell und in welcher Größe, in welcher Form, weiß ich nicht. Aber ich glaube ganz sicher, wenn Gott mit uns ist und es ist sein Wille, dann wird es lebendig, es wird leben, es wird sich entwickeln. Ganz, ganz viele Menschen werden auf einmal anders unterwegs sein. Voller Autorität, voll apostolisch. Ja. Halleluja, Jesus. Ja, wenn du magst, kannst du nach vorne treten. Du kannst hier vor Gott sagen, Gott, ich will. Halleluja, ich will. Ich will. Halleluja, ich will. Halleluja. Ich glaube sehr wohl, dass Gott ehrt. Dass Gott das ehrt. Das ist immer ein erster Schritt, das ist ein Wollen. Halleluja, danke Jesus, danke. Jesus, du siehst unser Herz. Danke, Vater. Ich weiß, eines Tages wirst du kommen und sagen, hast du gut gemacht. Vater, selbst wenn wir diesen Schritt nicht tun, jetzt sind wir in dir geborgen. Jeder, der glaubt, ist gerettet. Jeder, der, wo du in dem Herzen wohnst, der ist ein Kind Gottes und wird eines Tages bei dir sein, ja. Vater, aber wir wollen mehr. Dein Reich ist so viel mehr. Gott, und wir wollen einfach gehen und das erfahren, Herr. Und hier sind wir in unserer Schwachheit, vielleicht auch in unserer Unsicherheit, aber du, Geist, hast gesagt, du bist unser Beistand. Du bist genau dann, wenn wir losgehen im Gehorsam und tun wollen, dann bist du da und sagst genau, was dran ist. Du legst uns Worte in den Mund, die kommen einfach. Du gibst uns Handlungen, die wir dann einfach tun. Du gibst prophetische Worte. Du gibst Erkenntnis, die wir einfach aussprechen und ins Leben der Menschen sprechen. Danke, Herr. Danke, du hast uns berufen, Jünger zu machen. Und mit dir können wir das auch. Und das nehmen wir heute an, Jesus. Wir nehmen diese Herausforderung an. Danke, Papa. Danke, Herr. Du siehst alles, du siehst jede Tat, die getan wurde. Vielleicht in Schwachheit, vielleicht in Angst, vielleicht in Unsicherheit. Aber du verwandelst alles in Kraft, in Licht, in Autorität. Und nach jedem Schritt werden wir stärker in dir. Durch die Erfahrung mit dir. Durch die Erfahrung mit dir, Heiliger Geist. Danke dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich spreche deinen Frieden aus über uns als Gemeinde. Dein Frieden, der ist so höher wie jede Vernunft. Vater, es lastet kein Druck auf uns, sondern eine Freude, eine Lebensfreude in jeder Situation. Danke dafür, Herr. Du hast uns gerecht gesprochen. Selbst wenn wir mal nicht tun, was wir tun sollen, wir tun es wissend dann. Selbst dann freust du dich, weil wir deine Stimme gehört haben. Und eine zweite Chance haben wir dann immer. Danke, Jesus. Vater, wir wollen jetzt in deinem Frieden einfach in die Woche hineingehen, in den Alltag und nach unserem Vermögen tun, wozu du uns beauftragt hast. Danke dafür, Jesus. Und deine Kraft begleitet uns, dein Schutz begleitet uns, deine Engel geleiten uns. Danke für alles, Herr. Amen. Amen.